Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
Hallo und herzlich willkommen zum Hinterhofsänger-Talk. Heute an einem Montagabend, heute ist der 1. September, zum Doubleheader quasi Trondheim und Wolfsburg mit meiner Wenigkeit Benedikt Engelberts. Aber ich sitze hier natürlich nicht alleine. Der Fabrizio Romano, ja, der Allgemeinen Zeitung. Dominik Theiss ist natürlich auch am Start. Gute.
Ja, darauf, ich wusste doch schon, dass jetzt das kommt. Gute in die Runde, Mensch. Hier haben wir alles neu. Hier, neue Wohnung, wo wir hier aufnehmen. Nur wir zwei heute.
Ja. Geil. Endlich mal Zeit für uns.
Es ist schön romantisch auch, weißt du? So ein schöner Tisch. Wir sitzen, gucken uns die ganze Zeit in die Augen, sitzen
uns gegenüber. Noch Geräusch hat für uns hier.
Perfekt. Können wir richtig tief in die Thematik reingehen heute?
Ey, und es ist so wahnsinnig viel passiert. Guck mal, letzte Woche Montag Aufnahme und seitdem einmal alles hier aufgeschrieben. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, heute, Deadline Day. Kein Tag vergangen, wo keine Big News dabei waren.
Es war wirklich, glaube ich, nur der Dienstag, wo noch ruhig war. Und ansonsten war wirklich, also gut, wir können einfach mal Volley reinsteigen. Mittwoch ging's los, auf einmal Nationalmannschaftsnominierung. Paul Nebel steht im Kader.
Wirklich krass. Hast du damit gerechnet irgendwie?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte die Länderspielpause zwar irgendwie im Blick, aber ich habe überhaupt nicht mehr damit gerechnet, dass da auch eine Nationalmannschaft spielt. Irgendwie mit dem Abgang von Johnny ist das irgendwie auch nicht mehr so richtig groß in meinem Kopf gewesen. Natürlich haben wir mit Nadim ja noch Nationalspieler, aber also 0% damit gerechnet, dass Paul nominiert wird.
Ja, ich hatte so irgendwie so ein bisschen mal im Gefühl vor, aber schon so 3-4 Wochen. Dann habe ich den Gedanken gar nicht mehr irgendwie so verfolgt. Aber ich dachte mir so von der Art und Weise, dieser Galligkeit und dieser Positivität, ist das eigentlich ein geiler Spieler, den Nagelsmann da hat als Herausforderer, weil man hat ja auch letztes Jahr bei Mainz gesehen, auch von der Bank, funktioniert er halt super, weil er so viel Energie aufs Spielfeld bringt. Er hat ja auch gesagt, auch einfach ein wichtiger Faktor fürs Training, aber er sagt auch, er kann auch starten, so ist er nicht, ne?
Und Nagelsmann hat ja nochmal betont, auch die Galligkeit, gerade nach hinten auch im Zurückarbeiten, ist ja was, was Paul ganz besonders auszeichnet. Und das finde ich halt schon eine coole Sache, dass dann auch ein Nationaltrainer sagt, Alter, so jemanden können wir gebrauchen. Er ist 22, steht voll im Saft, spielt hier quasi wahrscheinlich letztes Jahr die Saison seines Lebens. Und irgendwie haben wir ja so ein bisschen auch schon spekuliert, dass er letztes Jahr irgendwann mal nominiert wird. Aber wie gesagt, ich habe den Fokus auf die Nationalmannschaft schon gar nicht mehr gehabt, aber er hat sich ja auch in der U21-EM hat er sich wirklich auch ausgezeichnet. Und wenn ich dann mal überlege, mittlerweile kann er nicht mehr nominiert werden für die U21, das war das letzte Spiel, was er quasi machen konnte, das Finale. Und dementsprechend muss er dann, wenn Irland ihn nicht bekommen soll, muss er halt für uns
jetzt nominiert. Bei uns. Die Iren gehen leer aus. Ja, ist einfach auch eine tolle Bestätigung, ja, einfach, wenn du siehst, der ist unfassbar demütig, so wie er sich gibt, ne, und hat gesagt, boah, ich komme hier nicht weiter vor 3 Jahren bei Mainz, ich gehe jetzt einfach 2 Jahre zum KSC, mach mein Ding, komm dann wieder zurück nach Mainz, stellt sich halt hinten an, obwohl er wirklich ja gut gespielt hat danach seiner Einwechslung, bis Oktober, einfach, ja, gekonnt ignoriert und nur reingebracht, wenn es dann irgendwie von der Bank einen Impuls brauchte. Und dann Stammspieler, U21-EM, Torschütze im Finale und was. Und der ganze Weg, so, und du denkst so, okay, gar kein Zirkus irgendwie um so einen Spieler. So ein Spieler, wo man als Fan, weiß nicht, wie dir das geht dann, ja, einfach nur ins Herz geschlossen hat. Ich meine, kann ich jetzt für mich als Journalist nicht sprechen. Ich habe da jetzt keine Feelings für, aber ich finde es schon bewundernswert, eben auch diesen Weg aus dem Mainzer NLZ. Ist schon brutal. Und ja, damit hat Mainz weiterhin 2 Nationalspieler. Ne, da Johnny Burger muss man eigentlich sagen, ah, dann ist es nur noch Amiri. No. Jetzt sind es wieder 2. Und ja, eigentlich, wie würde Christian Heidel sagen, 2,5. Weil Finn Dahmen ist ja auch dabei.
Ist richtig, ist richtig. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, der eine Satz, der mich gerade irgendwie so ein bisschen zum Nachdenken hat, gebracht hat, den du gesagt hast, ist diese Demütigkeit und auch ohne Zirkus. Und das bringt mich eigentlich schon direkt zum nächsten Thema.
Das war gar nicht gewollt.
Weil am Donnerstag ist dann ja vor dem Spiel gegen Trondheim bekannt gegeben worden, dass Nelson Weiper seinen Vertrag auch verlängert hat bis 2029. Und ja, ich glaube, das war ein bisschen mehr Ramazamba, um das mal so auf Mainzerisch zu sagen, insgesamt. Also ja, mit Nicht-Nominierung und große Gerüchteküche. Wir haben im Podcast ja auch schon drüber geredet. Das war ja, ist also auch aus Podcast-Sicht vollkommen verrückt. Wir hatten eine Woche, wo wir live zusammensitzen und Leute im Publikum sagen, Nelly Weiper macht 20 Tore. Dann kommt das Pokalspiel, es entstehen Gerüchte. Trondheim auch, es werden im Flieger von Medien Videos gemacht, wo Mainzer Fans, die interviewt werden, sagen, Nelly Weiper ist kein richtiger Mainzer. Zu Köln-Spiel, er startet nicht, steht dabei im Kader, wird nach 15 Minuten eingewechselt. Zu Trondheim, er startet und trifft auch. Also plus Vertragsverlängerung und so dazwischen. Aber wirklich den kompletten 360 einmal in den anderthalb Wochen gemacht, vollkommen verrückt.
Du sagst das, ich keine Ahnung, mir fehlen auch gerade so ein bisschen die Worte, weil irgendwie als Journalist lebst du so ein bisschen in diesem Moment dann auch drin, dann passiert Schlag auf Schlag auf Schlag, so klar, als Fan ist jetzt nichts anderes, ne? Aber du bist einfach nur in diesem Funktionsmodus und dann funktionierst du, musst dann noch nachtelefonieren und, denkst aber irgendwann gar nicht mehr so im Großen drüber nach, mit ein bisschen Abstand jetzt, denk ich mir so, kannst du eigentlich ein ganzes Buch drüber schreiben, schon allein über diese Vorbereitung von Mainz 05, was da alles passiert ist und allein gefühlt in diesen 14 Tagen mit 5 Spielen, komplett crazy. Und ich meine, Donnerstag, was hättest du einen besseren Stimmungsaufheller oder Push noch geben können vor diesem Spiel? Ich war nicht im Stadion, du warst aber im Stadion, ja. Und Junge, ich habe ja nur die Bilder gesehen und dachte mir so, Halleluja. Haben die Leute jemals so eine Gänsehautatmosphäre im Mainzer Stadion in den letzten Jahren erlebt?
Also, es gibt zwar ein paar richtig geile Stadionabende oder Spieltage, wo du sagst, okay, Alter, das war gerade eine magische Stimmung. Wir haben schon häufig drüber gesprochen gegen Leipzig damals bei dem Corona-Spiel, wo die halbe Mannschaft ausgefallen ist. Wir gewinnen 1-0 mit der Niklas-Tauer-Grätsche. Zum Beispiel, das war so ein Spiel, wo ich auch so wirklich, es läuft mir kalt den Rücken runter, wenn ich drüber nachdenke. Aber so Stadion voll, jeder ist motiviert, du kannst dich im Block nicht mehr bewegen, es ist eine richtig aufgehitzte Stimmung, wirklich so, dass du quasi gebadet bist fast. Und dann das Ergebnis vom Spiel passt dazu, wie die Mannschaft agiert, wie eine Symbiose, die da einfach entstanden ist. Also ich glaube, wahrscheinlich war das wahrscheinlich ein Top-1-Stadionerlebnis bei Mainz 05, ja.
Ich habe das alles nur am Handy so ein bisschen verfolgt, weil ich zeitgleich auf dem Weinmarkt war. Der war natürlich leer gekehrt. Also die haben sich nicht darüber gefreut, über die Terminierung und. Aber ich muss sagen, der Spielverlauf hat natürlich einfach so alles da drin befeuert. Ne, einfach allein nach dem 1-1 dann diesen Doppelschlag direkt. Also wie viel Futter willst du den Fans dann eigentlich auch geben, dass das Ding nicht explodiert? Weil das Ding explodiert in dem Fall eher. Crazy auf jeden Fall, was da passiert ist. Und das ist ja, wenn wir jetzt mal chronologisch hier irgendwie durch diese Folge gehen, ne, bei Mittwoch angefangen, Paul Nebel schon ein Riesenthema gewesen.
Ja.
Nelly Weiper, Vertragsverlängerung, 4-1 gegen Trondheim, auch mit einer sehr überzeugenden Leistung, die jetzt nach dem Hinspiel ja jetzt nicht wirklich so zu erwarten war in so einer Dominanz. Ne?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand fast das Hinspiel in Trondheim eher eine Ausnahmeerscheinung. So, wenn ich jetzt so über die kompletten 5 Spiele blicke. Am Ende waren wir sowohl gegen Köln als auch gegen Wolfsburg relativ dominant. Im Trondheim im zweiten Spiel auch. Und ich würde das jetzt einfach mal, dieses Hinspiel in Trondheim auf neuer Wettbewerb. Du spielst außerorts, du bist dann nach Norwegen geflogen, Reisestrapazen und so weiter. Plus das Pokalspiel, was halt wirklich dicht vorher war, was ja auch ein Hoch war für dich. Also hör mal so, auch als Spieler natürlich, das ist die erste Pokalrunde. Du hast einen mega schweren Gegner, wahrscheinlich den schwersten Gegner, den du überhaupt ziehen konntest. Und dann, glaube ich, in Trondheim irgendwie vielleicht ein bisschen überpaced, so sich selbst, auch in der Vorbereitung, und dann passiert das halt mal. Ich glaube, wenn wir jetzt auf die anderen Spiele gucken, dann war eigentlich relativ klar, dass wir dieses Spiel gegen Trondheim, das Rückspiel, gerade auch vor den heimischen Fans, eigentlich gewinnen müssen, auch wenn wir die Qualität im Kader angucken.
Ja, true, aber ich meine, Thema Qualität im Kader, Hollerbach stand nicht zur Verfügung, so, da hast du schon gefühlt den ersten Engpass, also wenn die Nummer mit Nelly Weipe anders ausgegangen wäre, dann hätten sie da mit Amino Sieb gestanden, nee, dann wäre ja auf jeden Fall ein Stürmer gekommen, hat ja Christian Heidel hoch und heilig gesagt, dass die dann schneller gehandelt hätten. Ich muss aber sagen, es ist ein gutes Beispiel dafür gewesen, dass Mainz 05 sich schon schnell adaptieren kann und die Lehren dann aus dem Hinspiel dann rauszieht, gerade was so dieses Thema Organisation im Spielaufbau angeht, um gutes Gegenpressing auch zu haben.
Nee.
Diese Angriffe, die auch dann zu Toren geführt haben nach den Balleroberungen, dann über die Flügel und Flanken, das hast du ja allein in der Dynamik überhaupt nicht gesehen, weder gegen Köln noch gegen Trondheim, gegen Dresden, ehrlicherweise ja auch so wie sie noch nicht vorher. Die Mannschaft einfach nicht diese Energie auf den Platz bekommen. Aber letztendlich 4-1, so kann man auf jeden Fall mal starten. Und ich weiß nicht, wer jetzt nicht angeheizt ist. Und ich weiß auch ehrlicherweise nicht, wie viele Mainzer am nächsten Tag bei dieser Auslosung von der Conference League noch Restalkohol im Blut hatten.
Also wirklich, irgendwie war dieser komplette Abend auch wild. Also ich meine, ich kann ja mal so aus der Sicht von jemandem, der im Stadion war, da das sage ich. Also wir waren tatsächlich noch sehr lange, standen wir unterm A-Block und haben irgendwie noch so dieses Spiel Revue passieren lassen und auch irgendwie, du bist ja quasi wie berauscht. Also ich habe jetzt nichts getrunken zum Beispiel, weil ich bin noch mit dem Auto unterwegs gewesen. Ich kam auch direkt von der Arbeit, also im Endeffekt. Und es war wirklich, also das wie so eine Ekstase, die einfach so sich zieht und zieht. Und ich lag erst um 2 Uhr im Bett. Und also ich habe auch alle Wecker verschlafen morgens. Also wirklich, es war wirklich einfach wie du schon sagst, eigentlich so wie so nicht nur mit Alkohol, sondern du kannst ja auch nüchtern quasi wie so berauscht sein. Und ja, also.
Warst du dann wieder auf der Höhe pünktlich zu eurem Insta-Live?
Tatsächlich war ich kurz vorher auf der Höhe und dann habe ich aber irgendwie den Einstieg verpasst. Also wenn man das Re-Live nochmal guckt, ich glaube, die ersten 1,5, 2 Minuten bin ich nicht da. Und irgendwann hat Fritz mir geschrieben, Bene, komm jetzt endlich rein.
Was machst du? Schlägst du noch?
Ja, boah, ich war derjenige, der gesagt hat, lass mal ein bisschen früher anfangen, dann können wir noch ein bisschen reden, bevor die Ziehung losgeht.
Du warst, der dann Stress gemacht hat, aber dann irgendwie eine Stunde später zur Party kam. So,
so nämlich.
Stark. Ja, ich sag mal so, die Euphorie war groß vor dieser, wenn wir jetzt schon mal am Freitag angelangt sind, vor dieser Auslosung. Ich kann mal so ein bisschen ein Stimmungsbild aus der Redaktion geben. Wir haben auch ein paar Einführungen in der Redaktion gemacht. Ich sag mal so, die Stimmung ist schnell erkaltet. Also die war an einem Moment, war die hier ganz, ganz oben, gefühlt oben beim Ziel.
Als Florenz als erstes
Rodetz kam. Und da ging aber auch wirklich so eine Nanosekunde später los. Scheiße, es ist zu Hause, warum? Wir wollten noch den Espresso mit Robin Gosens dort irgendein.
Ja, es tut mir leid, den Espresso mit Robin Gosens musst du wohl in der Favorite, oder?
Ach, so eine schöne neapolitanische Pizza, Espresso,
Ja, es tut mir ein bisschen leid für dich und deine Kollegen, aber ich meine, wir wären auch gerne nach Florenz geflogen. Ich glaube, das war tatsächlich das Nummer 1 Traumziel von jedem Mainzer. Also ich kenne fast keine Person, die nicht gesagt hat, auch so ein Spiel in Florenz, 1 von den 6, würde mir schon reingehen.
Ja, schauen wir mal drauf, ne? Florenz ist ja jetzt am Ende das 3. Spiel, weil am Samstag wurde es ja dann ausgelost. Omonia Nicosia ist das 1. Spiel. 2. Oktober 1845.
In Zypern.
Boah.
Ich finde vollkommen verrückt. Das ist mir dann hinterher aufgefallen, weil das jemand recherchiert hat. Ich weiß gar nicht mehr genau, woher die Information kam. Aber Bayern spielt auch auf Zypern dienstags. Und wer ist nochmal Dings? Wie heißen sie nochmal aus Holland, die auch Conference League spielen?
Boah. Gute Frage.
Da ist auch egal. Auf jeden Fall, Alkmaar. Alkmaar spielt am selben Tag wie wir auch auf Zypern. Das heißt, du hast einfach drei Mannschaften, die die ganzen Flugzeuge nach Zypern voll machen. Das ist wirklich, es ist wirklich nicht einfach, da nach Zypern zu kommen, halbwegs günstig. Und ich, sag mal so, ich hoffe, dass der Verein da vielleicht noch so ein, zwei Flüge chartert, weil, also ich glaube, da musst du schon ein paar Umwege gehen. Also du kannst nicht direkt einfach Frankfurt-Zypern und dann Volley rein, sondern da musst du schon ein bisschen kreativer planen, um zu diesem Spiel zu kommen.
Was ist denn am Ende jetzt so dein Traum los, ne? Wir haben Omonia Nicosia, brutale Sprachprobleme mit diesen typischen Namen. HSK Zrinjski Mostar, AC Florenz, Universitatea Craiova, uiuiui. Und jetzt wird's einfach Lech Posen und der Thomas Reis Club Samsun Spor. Was macht mit dir am meisten?
Ach, eigentlich, ja, natürlich ist es Florenz. Also ich hab Bock auf Florenz. Die Auswärtsfahrten sind irgendwie ein bisschen verrückt und irgendwie jetzt nicht sowas, was du erwartet hast, wenn du europäisch spielst. Um ganz ehrlich zu sein, ähnlich, sag ich mal, wie bei dir in der Redaktion. So erst mit der ersten Moment so ein, okay, Euphorie erstmal so ein bisschen auf Sparflamme. Aber wenn man dann mal guckt, ich glaube Rumänien, das ist ein geiles Stadion. Wenn man sich alle Stadien anguckt, die sind ziemlich geil. Ich glaube Rumänien, meiner Meinung nach, hat mit das schönste Stadion. Also Craiova ist ja irgendwie was, die Hauptstadt der kleinen Walachei oder sowas, finde ich halt auch mega geil, so von dem Slogan her. Also
man lernt auf jeden Fall was, ne? Genau. Ein bisschen wie so eine Kulturreise.
Und ich glaube, dieses Spiel, das werde ich mitnehmen. Also ich glaube, Rumänien, das werde ich mir nicht nehmen lassen. Und das Verrückte wirklich an diesem Spiel in Rumänien ist, dass Craiova halt einen Flughafen hat, der von Dortmund und Memmingen aus beflogen wird. Und bevor dann am Samstag die Spiele zeitgenau angesetzt wurden, konntest du halt wirklich für 55 Euro nach Craiova fliegen von Dortmund aus. 55 Euro hin und zurück. Ich glaube, wenn du Gepäck dabei hast, nochmal 30 Euro mehr oder was, weil das irgendwie Wizz Air ist. Aber das ist halt schon
55 Euro leichter direkt an den Tag.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war unterwegs und ich habe mich nicht getraut, an meinem Handy Volley eine Reise zu buchen. Und innerhalb von der ersten halben Stunde war der Preis doppelt so teuer. Nach einer Dreiviertelstunde war er, glaube ich, bei 250 Euro anstatt 55. Und als ich letztes Mal abends geguckt hatte, war er bei fast 400 Euro von Dortmund aus. Also ich glaube, mittlerweile kommt man da nicht mehr ganz so gut hin. Memmingen fliegt auch irgendwie erst donnerstags und du wärst relativ kurz vorm Spiel da. Muss man mal gucken, auch wieder alternative Wege finden, da hinzukommen.
Alter, 400 Euro.
Ja, ja.
Das ist ja Wahnsinn. Also ich fliege am 5. November für 350 Euro nach Bangkok. Und da komme ich für 350 Euro nicht mal nach Rumänien.
Ja, am Ende, ich sag mal so, es gibt ja noch andere Flughäfen, mit denen Wizz Air dahin fliegt. Also ist anscheinend irgendwie, weiß nicht, da gibt's halt viele Flüge, die da hingehen. I don't know. Aber ich habe zum Beispiel irgendwas gehört von Brüssel aus kostet der Flug, glaube ich, sogar nur 18 Euro. So, also muss natürlich erstmal nach Brüssel kommen, aber das ist jetzt ja auch kein Riesenthema. Genau, also es gibt Möglichkeiten, relativ kostengünstig dahin zu kommen. Man muss nicht den erstbesten Flug von Dortmund aus oder was nehmen. Ja, über Frankfurt muss man halt dann ein bisschen umdisponieren, aber es gibt Möglichkeiten, auch zum Beispiel kann man auch direkt nach Bukarest und fährt dann irgendwie die 200, 250 Kilometer mit dem Auto, kann man sich auch halbwegs günstig mieten. Also es gibt so viele Möglichkeiten, da hinzukommen. Und ich denke, die fast, ich glaube, 1,5, 2.000 Plätze in dem Stadion, die werden wir voll machen. Also das ist eine Auswärtsfahrt. Da kommst du ja nicht so günstig nach Berlin teilweise.
Ja, und man muss ja auch sagen, 27. November. Der November ist für mich der toteste Monat einfach im Jahr. Also von daher brauchst du ja irgendein Highlight, ne? Aber Highlight finde ich auch, das ist eigentlich ganz geil, dieses letzte Spiel gegen Samsun vor 18. Dezember. Mainzer meint, es ist ja um 21 Uhr, ja, ist der Weihnachtsmarkt, 18 Uhr. Genau. Dann ist ja noch irgendwie einen schönen Glühwein oder was auch immer, ne? Und dann rüber
mal schnell noch
nach Bretzenheim, noob. Und dann wird Thomas Reis ein Zauber. Nee, ich bin gespannt. Also ich bin sehr gespannt. Ich kann's. Auch AC Florenz ist schlagbar so, aber du kannst halt auch heftig stolpern. Ich frag mich, wie man so im Bosnien in Zypern so über Mainz 5 denkt, keine Ahnung.
Ja.
Also klar, Videoscouting läuft wie bei jedem anderen Verein, die werden sich professionell vorbereiten, aber ich habe keine Ahnung, wie die das Ganze dann wahrnehmen, aber ja, sind dann schon lose, wo ich sag, Typ Wundertüte einfach.
Ja, also ich glaube tatsächlich jetzt außer Florenz ist wahrscheinlich Lech Posen somit der beste Gegner, den wir haben. Posen ist ja auch, glaube ich, ja, in Polen da so ein bisschen auch durch die Szene etwas bekannter.
Schwierig.
Sagen wir es mal so, es ist schwierig, ja. Genau, aber also ist, ich meine, das ist eine Mannschaft, die man erkennt. Und ja, die anderen, sag ich mal, Samsunspor kennt man auch, sag ich mal, hat man schon mal gehört irgendwo, aber wüsste ich jetzt auch nicht, wie stark ich das einschätzen soll. Aber was ich dann sehr interessant finde, ist, wenn man auf die Buchmacherseiten guckt, dann haben wir, also laut denen, eine nicht unrealistische Chance, mindestens bis ins Viertel oder ins Halbfinale zu kommen. Weil ich glaube, insgesamt die Chancen, die Conference League zu gewinnen, haben wir die 5 besten mit irgendwie so, ich glaube, 10% oder sowas. Also das ist schon in Ordnung, oder?
Ja, ich sag mal so, die sehen wahrscheinlich Bundesliga und denken sich, ja, let's go. Aber die Bilanz von deutschen Teams in Euroleague und Conference League, naja.
Ah ja?
Es trifft nach oben 1-5.
Es muss halt auch mal jemand die Conference League gewinnen von uns.
So, und nicht immer AC Florenz im Finale stehen.
Ich spiele auch gegen Florenz in Leipzig. Habe ich gar kein Problem.
Ja, ich glaube, das wird dem einen oder anderen auf jeden Fall schmecken. Ich sag mal so, das war ja aber nicht die einzige Auslosung. In der letzten Woche, wenn man schon, wahrscheinlich, du träumst schon vom Triple, oder?
Triple ist drin.
Bei Leipzig hast du ja schon Finale, eigentlich geplant. Berlin, wahrscheinlich auch schon mal nach Hotelpreisen und Zügen geguckt, da so Ende Mai, roundabout. Und Bundesliga, ja, war ja ein guter Start, kann man ja Meister werden.
Ja, aber, ja nee, also Bundesliga, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, glaube ich, ausgeschlossen, aber so ein Duel mit 2 Pokalen,
das wäre auf jeden Fall, glaube ich, ein Obung. Ja. Viel Dummschwätzerei hier, aber na klar, meine 5 einfache Lose gibt's nicht.
Nee, gibt's nicht.
Dann nehmen wir doch einfach den Pokalsieger, VfB Stuttgart, let's go.
Ganz ehrlich, und das ist auch ein Satz, den ich während dem Spiel gegen Trondheim gesagt habe, nachdem das 1-1 gefallen ist. Wann ist jemals irgendwas für Mainz leicht gewesen? Ist wirklich, man kann sich darauf verlassen, dass der Weg für uns steinig wird. Aber wir brauchen das auch. Wir brauchen die Challenge. Wir können nicht wir sind, glaube ich, schon mal gegen Aue in der zweiten Pokalrunde rausgeflogen. Wie oft sind wir in der ersten Pokalrunde rausgeflogen? Auch in Lübeck. Ganz ehrlich, wir brauchen Gegner auf Augenhöhe. Und da habe ich lieber, dass Stuttgart kommt, die nach einer genauso anstrengenden Woche wie wir, weil die spielen nämlich Europa League, dann spielen sie gegen uns daheim, weil es wird nämlich Stuttgart Doubleheader. Und dann einmal gegen uns, wahrscheinlich mittwochs, dann genau, bei uns daheim. Das heißt, die kommen auch aus der englischen Woche. Eigentlich auch eine doppelte englische Woche, so wie wir jetzt haben. Dementsprechend, da kann alles passieren. Stuttgart ist eine Mannschaft, die wir letztes Jahr geschlagen haben. Warum sollten wir die nicht dieses Jahr auch schlagen können? Nur weil die jetzt da 80 Millionen eingenommen haben und ihr Geld einfach für ihr Randos in den Sand setzen.
Ja, ich sag mal so. Woltemade hat mich jetzt auch eher geschockt. Also generell alles, was bezahlt wurde, denn England, da wurde schon viel drüber gesprochen in den letzten Jahren, aber ich finde, so, wenn jemand nochmal so letzte Restzweifel hatte, ob England wirklich so jetzt davonzieht, so einfach so Schlag in die Fresse, Premier League gegenüber anderen allen Ligen, ich glaube, irgendjemand hat heute in der Redaktion gesagt, dass die anderen Top 4 Ligen weniger zusammen ausgegeben haben als die Premier League einzeln.
Ja, und ja, kann schon sein.
Diese Zahlen generell, ja, egal ob das jetzt Woltemade ist, ob das Hinkabier ist, das was Marc für Max Bayer irgendwie. Gut, aber wird
so ein Isaac Schrotzing, ja.
Das, also wird ja. Wird sich allein schon als bei den Werbeeinnahmen wird sich das schon refinanzieren. Mehr.
Ja, ich sag nur, aber das sind halt solche Transfers, die da gemacht werden aktuell. Aber gut. Ich sag mal so, wir bleiben mal bei unserem kleinen Mainz, würde ich sagen.
In unserem Mikrokosmos.
in unserem kleinen Kosmos. Und ich glaube, wir haben die Woche eigentlich ganz gut abgedeckt.
Außer dieses eine Spiel da in der Volkswagen-Hauptstadt.
In der Volkswagen-Hauptstadt. Welche Städte in der Volkswagen-Welt gibt's denn noch?
Ja, ich war da.
Sind Sao Paulo oder sowas?
Ja, und ich dachte mir so. Ja, interessant. Wir sind so einmal, Flo und ich, das war nach dem, was war das? Das war der erfolgreiche Klassenerhalt, 34. Spieltag, das letzte Spiel von Leo Barrero. Sind wir mal so ein bisschen durch Wolfsburg nach dem Spiel noch auf der Suche zum Burger King gefahren und dachten so, ui, hier sind wirklich die Rollläden und beziehungsweise die Bordsteine hochgeklappt, so um 20 Uhr oder so. Das war interessant, alle werden ihre Erfahrungen gemacht haben. Teilweise sind ja die Leute Dauergäste, Dauerauswärtsgäste in Wolfsburg.
Mhm.
Ja, 1-1 in Wolfsburg. Was sagst du?
Ich bin mit dem Ergebnis eigentlich zufrieden. Also mit dem Ergebnis an sich. Mit dem, über das Gegentor bin ich tatsächlich noch ein bisschen böse. Ich sag mal, wenn wir uns das die Gesamtheit des Spiels angucken, wenn wir uns angucken, wie wir ins Spiel reingekommen sind, wie wir gespielt haben, war das eigentlich ein super dominantes Spiel von uns. Und meiner Meinung nach hätten wir eigentlich auch schon in der ersten halben Stunde eigentlich ein Tor machen können, vielleicht sogar müssen, wenn es den Elfmeter gibt. Dementsprechend, ja, war ich eher ein bisschen genervt von dem 1-0. Aber ich sag mal so, wir können ja direkt mal reingehen in die Vollen und über diesen Elfmeter reden. Wie hast du denn die Szene gesehen?
Ich glaube, da gibt's keine zwei Meinungen. Klarer Elfmeter, es ist eher leer, muss man ja wieder so sagen. Wieder Wolfsburg, letztes Jahr schon die große Diskussion, ne, nach dem VAR-Einsatz. Da verstehe ich nicht, warum der VAR nicht eingreift, denn der kann ihn ja zumindest rausziehen und sagen, schau es dir doch einfach mal selbst an. Ne, wäre jetzt für mich das Logischste der Welt gewesen.
Ja.
Und das war schon, wo ich denke, das musst du noch geben, oder?
Ja, denke ich auch. Es ist ein bisschen verrückt, dass das jedes Mal in Wolfsburg ist mit diesen komischen VAR-Entscheidungen. Lustigerweise, es war ja auch sogar dieselbe Seite, wie das letzte Mal das Tor vom
Kamera wieder gefehlt.
Ich habe mich während dem Spiel gefragt, haben die das mittlerweile nachgebessert? Mussten die das nachbessern? Vielleicht kannst du da mal investigativ nachfragen.
Also, mir reicht's jetzt nach dem Deadline, der jetzt Feierabend. Ich kümmere mich jetzt erstmal nur um Handball. Ich bin da raus.
Ja.
Nee, also, ja, das war natürlich ein Teil von einem suboptimalen Start. Denn
ja,
dann dieses 1-0 in der Entstehung. Wolfsburg Einwurf quasi bei denen fast hin an der eigenen Eckfahne. Dominik Kor, der unterm Ball durchspringt, völlig desillusioniert verteidigt und dann auf einmal kommt Wolfsburg super einfach so eine Dynamik rein. Bell rennt nur noch hinterher, die anderen haben auch keine gute Positionierung. Wolfsburg löst einmal diagonal auf Richtung Zehnter. Cassie rückt super spät irgendwie auch raus.
Ja,
ne? Also ich hab's mir auch gefallen. Der wollte diesen tiefen Lauf, ich glaube, von Pecinovic aufnehmen, aber Da Costa war ja da. Es war ja jetzt nicht so, dass er den komplett freigelassen hätte. Er hätte schon ein bisschen früher raus und dann fälscht er unhaltbar diesen Schuss von Aaron Zehnter ab, den ich auch gern bei Mainz gesehen hätte.
Ja, Tito.
Der Flankenkönig der zweiten Liga. Nee, haben wir schon bei der Live-Show über Kickbase Zweite Liga geredet. Letztes Jahr hat er mich auf jeden Fall auch gepullt, dass er den dann so macht. Lucky, da Zentner ohne Chance. Ja, und dann musste er erstmal wieder, weil guck mal, das ist jetzt das 5. Spiel in 14 Tagen, schon wieder so ein Widerstand überwinden. Du hast gesagt, Mainz ist der Verein der Widerstände. So.
Ja?
Und dann aber ehrlich mit einer guten Haltung weitergemacht. Aber für mich Thema, Problem weiter, letztes Drittel, Herausspielen von klaren Torchancen. Ich glaube, da geht es gar nicht mal um die Verwertung von klaren Torchancen, sondern eher um den Schritt davor.
Ja, es ist auch statistisch sehr eindeutig, dass wir gar nicht mal das Problem haben, in die Region zu kommen. Also wir haben die meisten Ballkontakte in der gegnerischen Hälfte in der Bundesliga über die ersten beiden Spiele. Wir haben auch die meisten Ballkontakte im gegnerischen Strafraum. Sogar beide Statistiken übrigens vor den Bayern. Das heißt, wir kommen gegen Köln, aber auch gerade gegen Wolfsburg schon vorne dahin. Aber die Schüsse, die wir haben, werden entweder geblockt, weil sie aus nicht so guten Positionen entstehen oder teilweise sind die Schüsse auch einfach nicht gut. Und die, ja, genau, die Schüsse kommen einfach nicht aufs Tor. Und das ist tatsächlich eine Sache, die ich sehr frappierend finde, wenn ich mir überlege, wie gut teilweise unsere Chancenauswertung in der letzten Saison war. Gerade Johnny hat, ich habe irgendwie eine Statistik im Kopf, jeder dritte Schuss war drin. Und das ist dann halt schon eine andere Sache, wenn du halt 16 Mal aufs Tor schießt und nur zwei davon gehen über, also 16 Mal schießt du und nur zwei davon gehen aufs Tor.
Ja, du hast angesprochen, die Statistiken sind da frappierend. Ich finde in der Beobachtung ein großer Unterschied ist, dass die 05er in diesem Jahr so quasi gar nicht in diese Assist-Zonen kommen, von dem Bo Henriksen ja immer in den Pressekonferenzen redet, wo man immer hört, als ob er würde sagen Schießzone, weil er meint Assist-Zonen. Diese Zone zwischen 16er Außenlinie und 5er Linie, da kommen sie super selten rein. Da sind die gerade in der Rückrunde brutal gut, haben diesen Dosenöffner dafür gefunden durch gegenläufige Bewegung. Und das haben sie wirklich bislang noch gar nicht geschafft. Aber das war am Anfang der letzten Saison genauso. Da war das auch irgendwie so ein, hat sich für mich eher wie ein bisschen Krampf. Man versucht mit voller Energie nach vorne zu spielen, irgendwie den Ball da rein zu prügeln, aber ohne so eine Genauigkeit, ohne genau in diese Assist-Zone reinzukommen. Und für mich wiederholt sich da so ein bisschen die Geschichte. Letztes Jahr haben sie es dann geschafft. Sie haben es auch geschafft über eine Effizienz. Ich erinnere mich gerade an dieses St. Pauli-Spiel. Da hatten die ja von XG von 1-2 oder so und machen drei Tore und gewinnen 3-0, kontern ja. St. Pauli aus. War so das erste Spiel, wo es so ein bisschen Stabilität auch gegeben hat nach diesem 0-2 gegen Heidenheim damals. Ich glaube, das braucht einfach ein bisschen Zeit. Du hast ja gegen Wolfsburg auch gemerkt, Paul Nebel fehlt, ne? Und Arnaud Nordat hat dann sein Bundesliga-Startelf-Debüt gefeiert, wenn wir auch noch.
Vollkommen verrückt, dass der noch nie gestartet hat, aber bei dem Trainer auch irgendwie nicht wirklich überraschend. Aber wenn wir jetzt mal gerade über diese Personalie reden, also ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber für mich war ja tatsächlich die positive Überraschung des Spiels. Ich habe schon Leute reden hören, wenn er noch einen Assist gemacht hätte, dann hätte das ein ähnliches Breakout-Game für ihn sein können wie Paul Nebel eben auf St. Pauli, wo er das erste Mal rechts vorne ran durfte. Und also ich muss sagen, die Art und Weise, wie er gespielt hat, auch wie er mit Kassi zusammengespielt hat, das hat schon sehr gut funktioniert. Und es hat vor allem sehr viel besser funktioniert als auf der linken Seite Lee mit Mwene, der ja mittlerweile seit Jahr und Tag da mit ihm zusammenspielt. Aber es einfach nicht, die irgendwie funktionieren die nicht so zusammen.
Ja, es lahmt irgendwie so ein bisschen. Die schaffen es nicht, beide zusammen eine gewisse Dynamik auszulösen im Spiel mit Ball. Ich finde, Nordat, ja, Breakout-Spiel weiß ich nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Da bin ich ein bisschen gedämpfter, was so die Erwartung angeht, weil Paul Nebel wird da spielen und Jason Lee hat ja auch noch einen neuen Konkurrenten bekommen mit William Böwing am heutigen Montag. Kommen wir später nochmal genauer zu. Ich glaube, für Nordat wird es wirklich drauf ankommen, eher im Vene zu verdrängen. Und ich glaube, das kann er schaffen über eine gewisse Zeit, über ein paar Wochen und Monate, weil ich finde, bei Philipp im Vene, man spricht darüber, ja, okay, das ist eine verlässliche Bank, der hat zwar weniger Offensivimpulse, aber der spult seine Mitte ab, der ist gut im Gegenpressen, der erobert ein paar Bälle und so. Aber ich glaube, es wird auf Dauer zu wenig. So, dementsprechend. Aber ich fand es schon spannend zu sehen. Ich glaube, das war auch so ein generelles Zeichen an Nordat. Hey, ich lasse dich jetzt hier spielen, obwohl, also vorne und nicht, wo er sonst immer auf der linken Schiene war. Und nicht irgendwie Bobzin und Kawasaki, weil ich glaube, der Kicker hat ja irgendwie noch geschrieben, Bobzin hat bei Henriksen die Nase vorn, was jetzt das Nebelerbe irgendwie angeht oder so. Ich war vorher schon ein bisschen skeptisch, hatte eben auch schon gehört, dass es da eventuell doch noch Möglichkeiten gibt, dass er nochmal verliehen wird, mangels Spielzeit, gerade unter dem Aspekt, dass mit William Böwing für den offensiven Halbraum, beziehungsweise fürs Offensivdreieck einfach noch ein neuer Spieler dabei ist. Daher, ja, war schon eine Entscheidung gegen Bobzin dann, wo ich aber auch sagen muss, gehe ich mit, weil klar, er hat jetzt wenige Möglichkeiten gehabt, sich zu zeigen, aber auch in der Vorbereitung, da fehlt es ein bisschen noch so an Zweikampfhärte, gerade gegen den Ball. Da ist Nordat weiter und ja, ich glaube, der ist auf einem guten Weg. Ich hatte ihn am Anfang der Saison, glaube ich, bei unserem Artikel mal irgendwie als Kickbase-Geheimtipp, dass die Leute sich den holen sollen, weil billig und könnte auf jeden Fall im Laufe der Hinrunde einmal breakouten.
Ob's jetzt was ja, aber das ist doch, in Ordnung, sage ich mal so. Am Ende haben wir in Mainz häufig Spieler, die einen Moment brauchen, sich einzugewöhnen. Es ist in den seltensten Fällen, dass wir Leute haben wie Amiri oder wie Sano, die verpflichtet werden und sie funktionieren direkt. Das ist einfach nicht irgendwie unser Ding.
Da musst du halt auch mehr zahlen normalerweise. Ne? Das sind dann schon so Nummern wie Hollerbach.
Genau.
Da musst du so viel zahlen. Gut, da können wir nochmal eine extra Diskussion drüber aufmachen, über die 10 Millionen. Aber wenn du wirklich Spiele haben willst, also meinst du 5, die von Anfang an funktionieren sollen und auch neue, also Impulse bringen sollen, dann kommst du halt nicht mit 1 Million, 1,5 Millionen, 2 Millionen Transfers in der Bundesliga mittlerweile zurande. Das muss schon sehr, sehr gut gescoutet sein.
Ja, ich meine, wenn die Preise insgesamt so hochgegangen sind, die Preise natürlich auch, gerade wenn man dann gute Zweitligaspieler holt und so weiter, das ist ja, das ganze System zieht sich ja nach oben, was diese Ablösesummen angeht. Und natürlich musst du dann als Mainz auch mehr in die Tasche greifen. Und deswegen, gerade so Leute, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber jetzt mal so Schopp und Casey Boss zum Beispiel. Du kannst halt nicht erwarten, dass die, auch wenn die als große Verpflichtung angekündigt werden und mit dem ganzen Tamtam, aber dass die halt jetzt in die Saison gehen und starten. So, das ist vollkommen klar, dass so Leute halt auch einfach Zeit brauchen. Und Nardin und vor allem auch Maloney hat man gesehen, die haben die komplette Rückrunde nicht wirklich eine Chance gehabt. Und ich glaube, gerade Nardin hat das Problem gehabt, dass er irgendwie noch generell ja seine Position finden musste in diesem System von Henriksen.
Ja, und man musste irgendwie auch konstatieren, dass Mainz 05 gelernt hat, mit seinen Reservespielern umzugehen, mit den Talenten, weil letztes Jahr, guck mal, wie groß die Debatte wurde, auch im März war das, glaube ich, bis zum ersten Mal so wirklich Profispieler bei der U23 gespielt haben, die bei den Profis keine Einsatzzeit bekommen. Und da waren es ja auf einmal 5 auf einmal gegen FSV Frankfurt. Und jetzt seit Beginn an Casey Boss, Konstantin Schaub, jetzt auch Niklas Tauer, nachdem er zurück ist auf dem Platz, auch da. Und ich finde es einfach nur sinnvoll und ja auch gut, weil du sagst, okay, ich weiß nicht, wie die Absprachen sind, aber das ist jetzt nicht nur mal ein Spiel, dann sind sie wieder weg, sondern das sind jetzt schon 2, 3 Spiele.
So Kontinuität, ja, klar.
Und du gibst den Jungen Spielzeit, was das Wichtigste in dem Alter ist, gerade für Schopp einfach. So, der kommt aus der zweiten Mannschaft von Sturm Graz. Das ist natürlich ein Sprung. Ich war dementsprechend in der Vorbereitung gespannt, konnte es nicht wirklich einschätzen, wie nah der schon wirklich da oben dran ist. Ich glaube, die würden den auch auf die Bank setzen, anstelle von Leitsch in den Kader. Aber bringt ja nichts, wenn du gleichzeitig auch Spielzeit haben kannst. Da finde ich das Talentmanagement da momentan gut gehandelt einfach, den Jungs die Möglichkeit zu geben. Der U23 ehrlicherweise halt auch. Ich glaube, das macht schon viel aus, wenn die jetzt mit ein paar mehr Siegen in die Saison starten und in der Hinrunde ein paar mehr Punkte vielleicht dadurch auch sammeln, hinten raus nicht in Nöte zu kommen.
Ja, ist auch Confidence für die Spieler natürlich. Wenn du halt die ganze Zeit immer nur auf die Fresse bekommst, in Anführungszeichen, ja, dann ist halt deine Eigensicht und vielleicht auch so, das ist halt einfach alles ein bisschen gehemmt. Und deswegen, und das ist jetzt wirklich ein Vorgriff. Deswegen finde ich es auch extrem geil, dass jetzt Yunus Malli geholt wurde. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so ein Spieler, wo ich sage, okay, der hat in Mainz lange gekämpft, auch tatsächlich echt lange gebraucht, bis er mal seine Form gefunden hatte. Als er die Form gefunden hatte, war er für uns 2, 3 Saisons, aber fast der wichtigste Spieler auf dem Platz. Und finde ich einfach schön, dass er sagt, ey, geil, ich bin gerade vereinslos. Let's go, zweite Mannschaft. Und ich zeig den jungen Kerl noch mal ein bisschen, wie ich in Mainz Fußball spielen gelernt habe. Finde ich einfach geil.
Ich sehe das Funkeln in deinen Augen.
Ja,
das löst so eine Mali-Romantik aus.
Ey, natürlich. Ich meine, wir haben gerade im Vorgriff mal so ein bisschen geguckt, wann hat Yunus Malli das letzte Mal für die U23 auf dem Platz gestanden. Es war irgendwann im Dezember 13.
Boah, fast 12 Jahre her.
Ja, einfach vor 12 Jahren ist er aus der U23 in die Profimannschaft gewachsen und boah, das ich mir so, das löst einfach bei mir. Das ist so die good old time, wo ich nicht auch zum ersten Mal richtig ins Stadion gehen konnte, wo ich alt genug war, natürlich mir selbst mein Tickets zu holen mit Anfang 20. So, das ist so für mich die goldene Zeit Fußball einfach.
Und er hat schon ein ganz schönes Millionensümmchen da eingespielt. Ich glaube, es waren damals 9 Millionen, die Mainz in Duisburg kassiert hatte.
Ja.
Brutal, weil kam ja ablösefrei aus Gladbach.
Genau.
Ja, hat's ja jetzt wieder angesiedelt, hat ja auch ein Kind, lebt hier und ich glaube, der weiß auch, die Karriere ist weitestgehend over, will ein bisschen Fußball spielen, ja. Hat ja jetzt quasi auch ein Jahr lang gar keinen Verein gehabt, hat ja nur in der
Boah, war das Icon League oder war das Kings League?
Hat irgendwo mal,
auf jeden Fall war es nicht die Baller League. Ich glaube, es war die Icon League. Damit gespielt, ja, und jetzt die ganze Vorbereitung mitgemacht. Das Ding ist halt, da bin ich mal gespannt, denn er ist dann der fünfte Spieler, der über 23 ist. Und es dürfen ja immer nur drei im Spieltagskader sein. Da hatte Benny Hoffmann uns auch mal gesagt, im Vorfeld, wenn das passiert, dann müssen wir schon ernst mit den anderen auch reden. Bei Moment davor waren es ja vier, da war das ganz klar abgesprochen, dass halt einer immer daheim bleibt. So, jetzt hast du einen Fabio Moreno-Föll, der aus Gaudernheim kam und dementsprechend so bombt.
Das ist unser Stürmer für die erste Mannschaft, der wird einfach hochgezogen.
Es gab schon gab nicht wenige, die gesagt haben, der macht mehr Bundesliga-Tore als Aminu Sieb dieses Jahr. Aber schauen wir mal, da wird es Gespräche geben. Aber lass doch jetzt nochmal so ein bisschen zurückkehren und mal so einen Gesamtblick machen. Wir haben gesagt, 5 Spiele in 14 Tagen, dieses Kracherprogramm ist jetzt vorbei. Jetzt erstmal Füße hochlegen, Länderspielpause, okay, nicht für alle Füße hochlegen. Wir haben 2 Siege, 1 Remis, 2 Niederlagen. Also eigentlich okay, aber das Wichtigste ist ja eigentlich, du bist in beiden Pokalwettbewerben weitergekommen.
Genau.
Das war ja ehrlicherweise das Wichtigste, weil wenn du jetzt, okay, du hast 1 von 6 möglichen Punkten aus 34 oder aus 2 Bundesligaspielen, aber du hast halt 32 weitere Spiele, um zu punkten. Und daher schon klar gewesen, Fokus mehr auf den Pokalwettbewerben, weil da musst du halt jetzt performen, auch kohletechnisch, ne?
Das sehe ich tatsächlich ganz genauso. Also die Bundesliga war für mich jetzt für diese ersten 2 Spieltage eher ein bisschen Beiwerk und es ging einfach nur, sich für die Conference League zu qualifizieren, sich für die Leistung auch letztes Jahr zu belohnen und dann aber auch die Kohle, die damit einhergeht, in die Conference League zu kommen. Es ist nicht super viel, aber die dann halt auch einzukassieren und auch vielleicht national und auch international ein bisschen Prestige dazu zu gewinnen, weil das ist eigentlich für mich das Hauptthema, wo ich denke, so irgendwie fliegen wir halt einfach noch so ein bisschen unter dem Radar. Ganz oft, jetzt viele haben ja sicher auch drüber lustig gemacht, dass wir in Trondheim verloren haben. Und deswegen ist es einfach für mich enorm wichtig, dass da Mainz 05 irgendwie nicht zu kurz kommt, auch in der nationalen Meinung, in dem Meinungsbild einfach, was da entsteht, dass man schon sagt, okay, wir arbeiten hier nachhaltig und wir sind aber jetzt halt nicht nur so irgendeine Tretertruppe, die halt irgendwie Glück gehabt hat, dass sie irgendwie Sechster geworden ist, sondern dass das halt eine nachhaltige Entwicklung ist. Und wir haben Bock auf Europa und wir wollen da halt auch mal ein bisschen zeigen, was wir können. Und wir wollen wirklich auch weit kommen. Und dafür musstest du halt quasi diesen ersten Schritt gehen. Und das ist halt das Gefährliche an der Conference League, dass du halt stolpern kannst. Und es gab ein paar Vereine, die halt auch gestolpert sind. Zum Beispiel was war es? Basaksehir, die gegen Craiova rausgeflogen sind. Alter, also das
Real mit dem Stadion Schmesser.
Genau. Also es ist auch in dieser Quali-Runde ist es nicht gegeben, dass du als Mannschaft, die aus einer guten Liga kommt oder die vielleicht viel Kohle hat, dass du da automatisch durchläufst. Und deswegen gut, Pokal, auch DFB-Pokal auch gut weitergekommen. Irgendwie Dresden überlebt. Und jetzt geht's voll los, oder?
Also, ist gleich, ergo, bene glücklich.
Ich bin glücklich, ja. Natürlich hätte ich gerne nicht gegen Köln verloren. Das war halt ein bisschen ein Downer in diese englische Woche mit dem Trondheim-Spiel. Aber ich hab's überlebt, oder? Also,
du bist ja hier sichtlich noch. Ja, da fassen wir doch einfach mal zusammen. Also, ergebnistechnisch gut gelaufen, weil DFB-Pokal eine Runde weiter, Conference League Liga-Phase eingezogen. Dann in der Bundesliga, immerhin gegen Wolfsburg 1-1. Es hat dir aber schon ganz gut vor Augen geführt, finde ich, dass bei Mainz 05 alles klappen muss, damit diese Mannschaft irgendwie Erfolg hat. So, das kann, finde ich, dann auch ganz schnell gehen. Und ich finde, diese 5 Spiele haben mir nochmal mehr vor Augen geführt, dass es, glaube ich, schlimmer gewesen wäre für den kurzfristigen Erfolg, wenn Nadim Amiri und nicht Johnny Burkhardt den Verein verlassen hätte.
Ja.
Denn gefühlt gab es nur einen Torschützen. Nehmen wir mal dieses Trondheim-Spiel raus, dieses Rückspiel. Da hat er ja auch noch getroffen dann am Ende. Aber er hat das Tor in Dresden gemacht. Er hat das Tor in Trondheim gemacht. Er hat den Elfmeter gegen Wolfsburg reingemacht.
4 von 5 Spielen getroffen, plus noch einen Assist gemacht. Er hat gegen Trondheim im Rückspiel hat er Tor und Assist gemacht.
Das
hat das Tor von Lee noch aufgelegt. Ja. Also, ja.
Auch wenn mir, wenn ich manchmal sagen würde, bitte lass auch Paul Nebel lieber die Ecken, dann konzentriere dich auf die anderen.
Aber die macht er doch jetzt, Paul, oder?
Ja, ja, wenn das, ja, aber ich glaube, manchmal ist so Nadio und lässt er echt, denke ich, ach komm, ich will noch mal, komm, lass mich noch mal ran. Nee, also unfassbar wichtig, weil diese Tore kamen meistens auch in Phasen, wo sie es nicht irgendwie angebahnt hat. Also die waren schon so ein Momentumskiller für den Gegner einfach. Und man muss da ehrlicherweise sagen, ich hatte große Bedenken am Anfang der Vorbereitung, weil er sich unfassbar mit Adduktorenproblemen rumgeplagt hatte. Noch aus der letzten Saison, wo er wahrscheinlich, wie man es halt kennt vom Profifußball, Arg- oder Schmerzmitteln sich da durchgeboxt hat. Und das sah so, was die Power anging und das Leiden sah nicht so gut aus. Jetzt muss ich sagen, sehe ich davon ehrlicherweise nichts mehr. Also zusammen mit der Physioabteilung rechtzeitig fit gemacht und er ist, finde ich, steht über allem, wenn man mal so eine erste Bilanz aus den ersten 14 Tagen zieht versus es ist im offensiven letzten Drittel halt noch viel, viel Luft nach oben. Siehst du woanders noch größere Baustellen?
Ja, am Ende hätte ich, glaube ich, ganz gerne ein bisschen etwas beständigere Innenverteidigung. Das war jetzt doch auch gerade in den ersten Spielen arg zusammengewürfelt. Stefan Bell, der immer mal wieder nur eine Halbzeit gespielt hat. Hanko Olsen, der reinkam, Dominic Kor, der ausgewechselt wurde, weil er irgendwie früh eine gelbe Karte bekommen hat. Ich glaube, wir hatten 5 oder 6 verschiedene Zusammensetzungen von der Dreierkette.
Wie letztes Jahr eigentlich.
Genau.
Und ganz am Ende der Saison, da war es immer nicht so. Aber sonst waren immer Unterschiede. Die hatten irgendwie 12 verschiedene Zusammensetzungen am Ende der Saison.
Ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich mir ein bisschen unbeständig. Und da, ich finde, das hat man auch in der Absprache zwischenzeitlich gemerkt. Also du hast jetzt gerade das Tor, vorhin haben wir über das Tor gegen Wolfsburg gesprochen, das Gegentor. Da muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich Cassie und Danny da Costa haben jetzt lange Zeit zusammen auf dem Platz gestanden, aber diese Absprachen nach innen und so weiter und gerade so diese Konteranfälligkeit, die wir in den Spielen immer mal so ein bisschen gezeigt haben. Also ich denke ja gerade zum Beispiel an das Hinspiel in Trondheim. Da sind wir in so viele böse Konter reingelaufen, wo ich denke mir so, das darf dir halt nicht passieren als Profimannschaft. Und ich habe die Hoffnung, dass sich das jetzt etwas mehr einspielt. Und ja, man muss auch ein bisschen gucken. Irgendwie, ich weiß nicht, wie deine Meinung ist, aber gefühlt ist ja Stefan Bell jetzt dann doch wieder gesetzt als zentraler Ankerpunkt. Und ich sehe noch nicht, wie er diese komplette Saison mit den vielen Spielen beständig da spielen soll. Er kann ja auch nicht jedes Spiel nur eine Halbzeit spielen.
Schwierig. Am Ende ist es für mich ein Zeichen, dass sie einfach sagen, die Talente sind nicht so weit weg. Denn ehrlicherweise setzt du dort wieder einen erfahrenen 26-, 27-jährigen Moritz Jens rein. Dann ist da erstmal für Podolski und für Schopp wenig zu holen. Ja, vor allem, weil du ja noch einen Leitchi im Kader hast, der ja auch auf der Bell-Position spielen kann. Ich war ein bisschen hin und her gerissen, denn wie gesagt, du gehst schon ein hohes Risiko ein. Wenn da Bello sich verletzt, hast du so richtig keinen da hinten. Denn Hanke Olsen sehe ich eher als Halbverteidiger und nicht in der Zentrale. Andererseits sagen die Mainzer sich, okay, wir lösen es dann halt so. Nominell haben sie genügend Spieler, um jede Position doppelt zu besetzen. Und das kann halt gerade dann am Ende, glaube ich, in so einem Conference League-Spiel sein, wo eher mal ein Podolski, glaube ich, reingeschmissen wird wie in der Bundesliga. Da bin ich ja gespannt, wie das am Ende dosiert. Denn Fakt ist, du brauchst weiterhin dosierte Rotation, nicht im September, weil im September sind keine Spiele. Deshalb wird der September, glaube ich, gut jetzt für Mainz und brutal wichtig, weil du hast jetzt mal abgesehen von der Länderspielpause im Vergleich zu dem Rest bis zur Winterpause, so viel Training wirst du die nächsten 3 Monate nie mehr haben. So ich zusammen, weil du sonst immer nur in diesem 3-Tags-Modus bist und ständig nur spielen, regenerieren, spielen. Und dementsprechend wird das für Henriksen auch eine ganz entscheidende Phase jetzt im September, diese Trainingseinheiten gut zu nutzen. Auch um nochmal zu schauen, welche Pärchen können wir irgendwie bilden, welche Spieler funktionieren gut, wie sich es irgendwann herauskristallisiert hat mit Anthony Cassie und Paul Nebel, die gegenseitig sich verbessert haben, ne? Gerade links. Ja. Und da ist ja jetzt auch quasi ein großer Hoffnungsschimmer, liegt bei William Böwing, dass diese Rolle, der Mainzer Neuzugang am Deadline Day, 8 Wochen hat es am Ende gedauert von Kontaktaufnahme bis zum Wechsel, aber dass er quasi da den anderen Halbraum, mhm, die andere Halbraumposition einnehmen kann, dass man Böwing, Nebel und vorne dann mit Viper oder Hollerbach oder Viper und Hollerbach mit Nebel, aber du hast jetzt halt nochmal qualitativ vorne eine ganz andere Verstärkung, als du sonst jetzt mit Bobzin, Kawasaki, Amindo Sieb hattest. Und ja, da sind wir ja auch schon dann beim Thema Deadline Day, der Gong ist gefallen.
Ja.
Eine Sache gab es mit William Böwing heute, kein Abgang mehr.
Recht langweilig ja eigentlich, ne?
Weil das war halt auch schon relativ klar. So, ich meine, wer ein bisschen deine Social-Media-Präsenz verfolgt hat, der wusste ja eigentlich, dass William Böwing schon spätestens ab dem Rückspiel gegen Trondheim mit Schlusspfiff quasi eigentlich gekauft werden sollte. Hat es ja offensichtlich noch ein bisschen verzögert, da wurde noch ein bisschen verhandelt, aber rechtzeitig eingetütet, damit er noch rechtzeitig jetzt zu uns kommen kann. Das finde ich gut. Wir haben auf jeden Fall noch jemanden Offensives gebraucht. Gerade wenn ich jetzt mir überlege, ja, mit der, also ich habe das Gefühl, wir wären vielleicht ein bisschen ausrechenbar auf lange Sicht geworden. Du kannst dich immer nur darauf setzen, dass Jason Lee irgendwie eine Flanke halt irgendwie wild reinköpft und dann aber halt dafür den Rest vom Spiel halt vielleicht jetzt nicht mehr so präsent ist, wie er es sein müsste eigentlich. Und ich finde, jetzt können wir da ganz lustige Iterationen machen. Also du hast gerade nochmal aufgezählt. Also ich meine, wir haben mit Hollerbach, Viper, Nebel plus Böwing und Lee eigentlich ein Quintett, was da relativ flexibel auch miteinander spielen kann. Und auch zum Beispiel könnte man ja sagen, Nelly Viper und Hollerbach spielen gleichzeitig und du hast irgendwie einen, der sich so ein bisschen zurückfallen lässt. Und ich meine, es wurde ja eh schon die ganze Zeit gesagt, dass Hollerbach wahrscheinlich am meisten davon profitiert hätte in den ersten paar Spielen, wenn Viper da gespielt hätte. Jetzt haben natürlich die genau nicht zusammenspielen können in den bisherigen Pflichtspielen. Aber ich bin mal gespannt, wie jetzt Böwing reinkommt. Weil ich meine, er ist ja auch noch relativ jung, hat aber natürlich auch bei der U21-EM gespielt, hat sich auch da eigentlich weiterempfohlen und auch in der letzten Saison ja schon in Österreich extrem auf sich aufmerksam gemacht. Bin ich mal gespannt, wie der reinkommt, weil wenn ich mir das dann so betrachte, haben wir eigentlich einen richtig geilen jungen Sturm auch. Ich meine, Benny Tollerbach ist jetzt auch nicht super alt. Wenn ich jetzt einfach Jason Lee mal rausrechne, dann ist einfach das Durchschnittsalter im Sturm bei so 22 oder 21. Das ist schon ziemlich geil.
Ja, einen brutal entwicklungsfähigen, wo du auch sagst, ja, da kannst du auch gut halt deinen Marktwert steigern. Böwing hat ja, glaube ich, jetzt schon einen Marktwert von 8 Millionen. Du bekommst ihn am Ende für 3 Millionen plus Weiterverkaufsgebühr. Ja, Böwing ist spannend, weil du sagst es, 22 U21 Nationalspiele gemacht für Dänemark. 22 schon brutal viel, ne? Da muss er gefühlt mit 18 schon da Stammspieler gewesen sein.
Irgendwie schon, ja.
Und ein Spieler, der halt ein Profil mitbringt, das du so noch nicht hast, weil das ist jetzt kein Sprinter, dem fehlt dafür die Pace, also der wird vor allem halt dann wirklich im Halbraum sein, aber der ist sehr, sehr positionsflexibel, der hat in Graz in der Doppelspitze gespielt, auf der 10, der hat linkes Mittelfeld gespielt, der hat in diesem 4-4-2-Rautensystem auch schon den linken Achter gegeben, also der ist halt sehr spielintelligent und das ist, glaube ich, ein Spieler, der dem Mainzer noch fehlte, der ein Gefühl dafür hat, welche Laufwege er jetzt machen muss, um Räume freizuziehen. Sei es zwischen den Ketten zu stehen, sei es einen tiefen Lauf, einen diagonalen tiefen Lauf zu machen und die Ketten mal aufzureißen. Und der einfach beidfüßig aus 20 Metern richtig, richtig guten Abschluss hat. Und das ehrlicherweise hat bei Mainz 05 so keiner außer Nadim Amiri, der aber eher nochmal 5-6 Meter weiter hinter vor allem seine Position hat, wo er schießt. Denn Lee, ich weiß nicht, ob der im Leben außer Kopfbällen und Pässen nochmal was anderes gemacht hat. Ich habe bei dem vor allem noch keinen Torschuss gefüllt gesehen. Nebelmeister.
Der macht so nur Tap-ins, oder?
Fair. Deshalb bin ich gespannt. Ich glaube, er muss sich in gewisser Weise an die Intensität gewöhnen von Mainz 05 per se, nicht nur von der Bundesliga. Deshalb glaube ich jetzt nicht, dass der jetzt sofort im September zum absoluten Stammspieler avancieren wird, aber der definitiv ein Riesen-Upgrade ist, qualitativ zu dem, was bislang da war und dementsprechend wichtiger Transfer, hat sich halt lange gezogen, muss ehrlicherweise sagen, dass sich Mainz 05 da natürlich noch mehr Konkurrenz ins Haus geholt hat, weil das halt alles so lange gedauert hat, ne? Gab ja dann auch viel, ich habe ja dann auch im Vorfeld erfahren, dass das Ganze ein bisschen auch an Bo Henriksen hing. Das lag jetzt aber nicht daran, dass Bo Henriksen nicht von ihm überzeugt gewesen sein soll, sondern eher von dem Transfer vor dem Trondheim-Spiel. Denn eins sehr logisch, wenn sie jetzt ausgeschieden wären, dann hättest du als Bo Henriksen sagen können, jo, dann fuck off, ich brauche keine Rotation mehr, ich lasse wieder dieselben spielen, dann brauche ich keine 5 Spieler für 3 Startelf-Positionen mit Startelf-Ambitionen. Und dementsprechend habe ich auch erfahren, dass Henriksen dann nach dem Trondheim-Spiel auch nochmal den Kontakt zu Böving gesucht hat und ihm auf Dänisch auch nochmal versucht hat, Mainz nochmal schmackhaft zu machen, was halt logischerweise auch ein Faktor ist. So, denn der klar ist, Däne kannst du in der Landessprache austauschen. Hatte aus Ostösterreich auch gehört, dass Böving schon ein Spieler ist, der sich auch in gewisser Weise wohlfühlen muss, der jetzt vielleicht nicht was für diese riesen Großstadt oder so ist, was jetzt gegen Hamburg vielleicht auch gesprochen hätte. Aber ja, die sind dann halt am Ende auch noch aufgekommen, weil du halt gesagt hast, okay, wir warten erstmal ab, gucken, ob wir das überhaupt dann am Ende finalisieren. Und dann gab es während des Trondheim-Spiels, als schon früh klar war, yo, sieht gut aus mit Ligaphase, das erste Angebot für, ich glaube, es waren 2,5 Millionen Euro. Ja, und dann ist das eigentlich, bis zur Einigung hat es dann ja am Sonntag, bis Sonntag gedauert, bis es dann am Ende klar war, 3 Millionen waren es auch schon samstags. Aber Graz hat auf eine etwas höhere Weiterverkaufsbeteiligung halt gepocht, dann dafür, dass es keine Boni gibt. Die gab es dann am Ende, habe ja mal was von 15% geschrieben. Ob es jetzt genau 15% sind, da bin ich mir ehrlicherweise mittlerweile unsicher. Aber es gibt auf jeden Fall eine Weiterverkaufsbeteiligung, die nicht
unbeträchtlich, ja.
Nicht unbeträchtlich ist.
Ja.
Graz hat da schon hart verhandelt am Ende, weil er die Konkurrenz da ehrlicherweise
auch sah war. Wird doch als Mainzer auch erwarten, dass Christian Heidel da die Schrauben andreht.
Ja, also die haben halt, die hätten den auch früher haben können, so nach meinen Infos, aber die haben sich halt ganz klar gesagt, an fixer Ablöse zahlen wir halt nicht mehr als 3 Millionen Euro. Das ist Maximum und dann ist der Kompromiss, diese Weiterverkaufsgebühr. Jo, und am Ende kannst du sagen, gut gegangen, du hast den Spieler bekommen, der ist nicht nach Girona oder nicht zum HSV, die haben nur für 2 Spieler vom FC Arsenal bekommen, Jo, aber am Ende steht, du hast William Böving gekauft, du hast Benedikt Hollerbach gekauft, 2 Stürmer versus einen abgegeben mit Johnny Burkhardt, ne? So quantitativ verstärkt, qualitativ, klar, liegt Burkhardt sehr schwer, weil du hast vorhin angesprochen, jeder dritte Torschuss war nicht nur
gehört,
sondern der machen können. Und ich glaube, das wird auch Zeit brauchen. Zeit in eine Rolle, wo dann Nelson Weiber am Ende ranwachsen
kann. Ja, aber das ist, denke ich mal, in diesem Rahmen eigentlich auch in Ordnung für mich, weil es war von vornherein klar, wir haben es eben schon mal gesagt, Mainz kauft keine fertigen Spieler. Und wenn du einen Spieler hast wie Böving, wenn du Spieler hast wie Nelly und auch Paul vorne drin. Es ist klar, dass die Zeit brauchen, aber es ist halt auch klar, dass die ein krasses Potenzial haben. Und natürlich, wenn wir uns überlegen, Graz hat bei dieser Weiterverkaufsbeteiligung hart verhandelt. Denen ist auch bewusst, was Böving hinten raus für ein Potenzial hat. Und denen wird bewusst sein, Alter, wenn der in Mainz halt jetzt irgendwie Conference League spielt, spielt vielleicht noch eine gute Bundesliga-Saison parallel, macht hier 1-2 Jahre, dann könnte der halt ähnlich wie vielleicht Johnny Burkhardt oder Brian Gruder so 25 bis 30 Millionen einbringen. Aber dann sage ich doch auch als Graz geil, dann wenigstens kriege ich dann mein kleines Stück vom Kuchen noch dazu und dann habe ich den Marktwert, den er ja so irgendwie in der Welt auch hatte von 8 Millionen. Also ob das jetzt stimmt oder nicht, das weiß man ja nie so genau. Aber dann kriegst du den Marktwert halt irgendwie auf dem Weg quasi wieder rein. Und das finde ich in Ordnung. Ich freue mich auch einfach auf diese Offensive. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde junge, wilde Spieler, die gerade auch motiviert sind, das ist einfach eine geile Sache.
Ist ja auch mit Weitsicht gedacht, denn ehrlicherweise, du hast jetzt für die Neuner-Position vorne Viper und sie sehen ja Hollerbach auch in der Rolle, dass er das spielen kann. Dann hast du Amino Sieb, der sich gefühlt eher wie so eine Altlast anfühlt, die halt da ist. Klingt jetzt sehr despektierlich, aber irgendwie vom Leistungsvermögen ist es halt, gerade was dieses technische Vermögen angeht, der ist jetzt 12 Monate hier da, trainiert 12 Monate auf Bundesliga-Niveau und technisch hat sich da ehrlicherweise nichts verändert. Man muss ja sagen, er hat 90 Minuten durchgehalten, also seine Fitness, er ist ganz anders aus der Sommerpause.
Ja, quasi.
Kann gegen Wolfsburg ja auch noch am Ende das Tor machen. Ne?
Ja.
Aber ja, der wird wenig Spielzeit bekommen, außer da verletzt sich jemand. Aber was ich eigentlich sagen wollte, du hast eigentlich schon einen guten Vorgriff gemacht, wenn Jason Lee nächstes Jahr gehen soll.
So ist es.
Wenn ich ausgehe, dass du in diesem linken Halbraum einfach dann mit Böwing plus einen Kawasaki, wenn er sich steigert und entwickelt, ja für, ich glaube, dann 1 Million noch kaufen kannst und am Ende 1,5 Millionen ausgibst, hast du schon mal 2 unterschiedliche Spielerprofile für diese Position. Daher würde ich sagen, clever, auch wenn man bei Kawasaki ein bisschen in die Klammer machen muss und schauen muss, wie er sich einfach entwickelt, ne? Weil momentan scheint er ja noch weit weg davon zu sein, hat zwar sein Debüt gegeben dann gegen Trondheim.
Ach, darf ich mal eine Sache nochmal ganz kurz sagen?
Los.
Und zwar, ich fand es unfassbar cute, wie Kawasaki auf den Platz kam gegen Trondheim. Er war ja schon da im Kader gewesen, hat nicht gespielt, aber er kommt raus aufs Feld und verbeugt sich vor allen Tribünen.
Ist das geil.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, da geht mir ein bisschen das Herz auf. Ich fand's echt eine coole Sache, wie er agiert, auch als er dann hinterher reingekommen ist. Er hat direkt auch so Koordinationssachen gemacht. Also du hast gemerkt, okay, wie ist meine Rolle im Team? Offensichtlich bin ich jetzt gerade derjenige, der anläuft, aber hat auch ungefähr Amino Sieb direkt nach 10 Sekunden schon mal gesagt, Alter Meister, was ist los bei dir? Das fand ich sehr gut und ich glaube, er versteht seine Rolle schon ganz gut, wie er im Team aushelfen kann, wie er im Team funktionieren kann. Offensichtlich, so, da fehlt die Wettkampfhärte, da fehlt so ganz viel, auch noch natürlich noch im Zwischenmenschlichen. Aber ich merke schon eigentlich, so von den 3 Minuten, die ich bei ihm gesehen habe, ich glaube, da passiert schon sehr viel Richtiges. So, und das ist eigentlich das, was ich sehen will. Ey, der ist auch noch nicht super lange da. Und wie gesagt, ist halt nicht einfach ein Spieler, den du reinschmeißt und der funktioniert halt random.
Ich glaube, es ist halt einfach eine Haltungsfrage, ne? Der große Unterschied ist, als Kai Schosano kam, war klar, Kai Schosano muss spielen und muss funktionieren, weil es gibt keinen anderen Spieler da.
Ist richtig.
Also Kawasaki hat halt jetzt eine andere Konkurrenzsituation. Es ist aber, glaube ich, eine Sache der Haltung, weil das fällt mir bei Spielern, bei Henriksen auf, auch Spieler, die von außen kommen und eine sehr selbstbewusste Körpersprache haben und so eine Fuck-off-Einstellung, okay, ich spiele wieder nur 20 Minuten, aber scheiß drauf, ich gebe Vollgas, bring viel Energie aufs Feld, viel Positivität, viel Selbstvertrauen, die belohnt Henriksen am Ende auch, weil die passen zu seinem Spielstil. Dementsprechend bin ich mal gespannt und hoffe nicht, dass er so ein Yun Seok-Hong wird, der halt dann irgendwann, ja, so wirkte es, ja, das Selbstvertrauen einfach gebrochen war. So, und er nicht mehr so an sich geglaubt hat, nur diese Sicherheitspässe gespielt hat, weil das, was er gespielt hat, war nicht das, was ich, bevor er kam, bei Y-Scout und Videos auch gesehen hatte. Dementsprechend, der ist ja nach Nord gegangen. Und wenn wir jetzt nicht nur über die Zugänge reden, sondern auch über die Abgänge, hat man es ja auch geschafft, Altlasten zu beseitigen. Ne?
Ja.
Emil San Fernandes, einer der Topverdiener, ist jetzt mal für 600.000 nach Bern gegangen. Ich habe erfahren, dass Yun Seok-Hong auch einer der Topverdiener war im Kader, also nicht unwesentlich.
Das ist verrückt.
So, dass du ihn jetzt auch quasi A, Spielzeit gibst, B, aber halt auch nicht mehr voll bezahlen musst. Du hast Marco Richter und Tom Kraus noch mit Laie, aber gerade bei Tom Kraus mit Kaufverpflichtung, also der geht auch weg
in
Köln, die Klasse hält, sonst wird das schwierig. Also du hast das schon geschafft und Ludo Ajorg vergisst ja auch jeder, weil die Kaufpflicht schon so früh eingegriffen hat, aber die Kohle hast du ja auch jetzt erst bekommen von Start Prest.
Ja, also ich denke, am Ende können wir über das Transferfenster schon ein relativ positives Feedback ziehen. Im Endeffekt haben wir Geld eingenommen durch Johnny. Wir haben es sinnvoll reinvestiert. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, ob Hollerbach 10 Millionen kosten muss. Aber ich finde, Es ist tatsächlich eine sehr interessante Mischung. Wir haben halt mit Chop und Bobzin und auch Casey Boss Spieler, die nachkommen. Wir haben mit Kawasaki und Böving Spieler, die so an der Grenze sind. Böving ein bisschen höher angesiedelt. Kawasaki eher ein bisschen tiefer. Und wir haben mit Benedikt Hollerbach eigentlich einen Spieler, der mit Startelf-Ambitionen verpflichtet wurde. Und ja, im Endeffekt, wir haben einen Startelf-Spieler abgegeben, wir haben einen Startelf-Spieler neu dazu verpflichtet, haben aber das Risiko, so wie du schon sagst, ein bisschen verteilt und geguckt, nachhaltig, dass wir Jason Lee abfangen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, das wäre auch das große Problem bei einem Viper-Abgang gewesen. Dieses Abrupte, du hast nicht als Verein reagieren können, irgendwie bist du da quasi fast offen ins Messer gelaufen. Und das gilt es eigentlich zu vermeiden. Und deswegen finde ich es schön, dass da offensichtlich jetzt vielleicht ein bisschen weiter in die Zukunft gedacht wird, auch so, okay, wie könnten Szenarien aussehen? Und ja, dann bin ich mit dem Transferfenster zufrieden.
Du musst ja am Ende auch dann sehen, Mainz 05 hat wieder einen Transferplus geschafft. Ne?
Ja.
Brian Kruder letztes Jahr hat dafür alleine schon gesorgt. Aber jetzt hast du ungefähr 14 Millionen ausgegeben. Klar, man weiß nicht genau, wegen den ganzen Boni-Zahlungen. Und du hast aber 10 Millionen mehr eingenommen. Du hast 24 Millionen roundabout eingenommen. Hast dort wieder einen Plus. Deshalb, das spricht dafür. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen. Ein Grund der Bauchschmerzen, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, die Innenverteidigung. Wenn Stefan Bell ausfällt, fällt für mich ist das schwieriger, als einen Danny da Costa zu ersetzen, weil ich sage, Hanko Olsen kann das sehr gut spielen. Oder im Zweifel auch mal ein Wiedmer, wenn es nur ein paar Spiele geht in der Rolle. Ich habe aber Bauchschmerzen auf jeden Fall. Jetzt kann jetzt jeder sagen, Captain Obvious, aber wenn Nadim Amiri nicht da ist, denn du hast jetzt keinen Verpflichteten, der ihn auch nur ansatzweise ersetzen könnte.
Ich bin da tatsächlich mal gespannt, wie das ablaufen könnte. Denn natürlich, Maloney kam jetzt ein paar Mal rein für Nadim.
Ist ja nicht der Spieler.
So, der 100% ein anderer Spielertyp. Aber ich denke, dass eine Kombination aus Kawasaki, vielleicht wenn du jetzt sagst, Böving spielt ab und zu mal auf der 8, irgendwie, dass du dann halt jetzt an dem System ein bisschen was veränderst, dass du halt einfach die Nadim-Position streichst und einfach mit anderen Spielern kompensierst.
Das glaube ich nicht, weil Lano ist ja auch ein Spieler, der von seiner Dynamik lebt. So, wenn du den jetzt irgendwie geiselst und den irgendwie auf so eine alleinige 6 und 2 Achter davor stellst, ich glaube, da funktioniert sein Spiel dann auch nicht mehr. Daher, ja, also could be. Ich glaub da nicht so dran am Ende. Ich glaube, dass du da halt ein Riesenproblem hättest.
Das macht Jason Lee locker.
Ja, gut, am Ende ist es wahrscheinlich wieder Jason Lee, der spielt. Aber ich muss sagen, ich habe ja, also das ist jetzt keine Info, das ist einfach nur Fantasie. Ich hätte mir Enzo Leopold von Hannover 96 gewünscht. Das denkst du wahrscheinlich, wer will denn der jetzt mit einem Spieler von Hannover 96? Aber das ist für mich der designierte Nadim Amiri-Nachfolger von seiner Vita her. Der ist diese Saison zum Kapitän in Hannover geworden. Das ist ein unfassbar guter Stratege. Der hat unfassbar gute Standardqualitäten, gute Distanzschüsse, guten Fuß. Der kann hinten das Spiel davor, der kann aber auch das Spiel überbrücken. Und ich weiß gar nicht, wie die vertragliche Situation war, ob der jetzt verlängert hat, aber ich glaube, der Vertrag wäre sonst nächstes Jahr ausgelaufen oder läuft nächstes Jahr aus. Auch selbst wenn das jetzt dies Jahr, keine Ahnung, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Interessen gab oder so, aber vom Spielertyp her hätte ich das gut gefunden, wenn du so jemanden bekommst, den jetzt sagst, okay, hey. Nadim Amiri, der ist wahrscheinlich in einem Jahr dann weg nach der Weltmeisterschaft, wenn alles so weiterläuft. Dann hast du mit Enzo Leopold jemanden, der genau sich ein Jahr das so ein bisschen angucken kann, seine Spielzeit schon bekommt, aber auch bei, der würde funktionieren, da bin ich felsenfest. Okay, jetzt spricht hier so ein
Enzo Leopold. Glaubst du nicht?
Ich hab ihn nicht bei Kickbase, also der Grund gilt nicht.
Glaubst du nicht, dass Nadim Amiri mit uns Champions League spielen möchte?
Das passiert, müssen wir nochmal anders drüber reden. Das ist schon sehr
schön. Nee, ich denke, am Ende, natürlich gibt's da viele Optionen, ich bin mal gespannt. Wenn der Fall der Fälle eintreten sollte, ich meine, letztes Jahr haben wir ein paar Situationen gehabt, wo Nadim auch mal eine rote Karte bekommen hat, wo wir ihn auch in den Spielen, sag ich mal, mehr schlecht als recht vertreten bekommen haben. Aber ja, Nadim ist aktuell für uns überlebenswichtig. Sagen wir es einfach mal so. Nicht nur mit seinen Toren, sondern einfach mit seiner Präsenz und auch mit der Rolle im Kader. Gut, würde ich sagen, können wir eigentlich fast die Folge beenden. Wir haben als nächstes ein Heimspiel gegen Leipzig. Oder ist es ein Auswärtsspiel? Nee, ist ein Heimspiel.
Ist ein Heimspiel.
Es ist ein Samstags- Heimspiel gegen Leipzig, genau.
Ein Samstagsspiel aus
Samstagsspiel, da gibt's die noch.
Oh, das gibt Marktfrühstück und es gibt den Super Samstag, den Mensa Super Samstag.
Das ist der Mensa Doubleheader. Marktfrühstück plus Spiel. Wer weiß, wie viele wir noch bekommen diese Saison. Also nutzt eure Chance nach der Länderspielpause. Und ich kann sogar noch eine andere Sache sagen. Wir haben auch ein Spiel der Frauen am Bruchweg. Die spielen um 11 Uhr gegen Eintracht Frankfurt. Die U20 zwar nur von Frankfurt, aber die spielen offensichtlich zweite Liga. Und das kann man sich eigentlich geben und danach auch ins Stadion gehen.
Ja, das schmeckt. Und für alle, die zwischendrin jetzt am Wochenende nichts zu tun haben, Mainz 5-2 spielt zu Hause mit Yunus Malli gegen SG Barockstadt Fulda Lenartz. Samstag 14 Uhr, 6.9. Ich glaube, es lohnt sich auch bei den Nachwuchsmannschaften mal vorbeizuschauen.
Ja.
Plus das größte Highlight wahrscheinlich, Donnerstag Abend möglicherweise Paul Nebels Premiere im DFB-Dress der A-Nationalmannschaft. Deutschland spielt ja am Donnerstag in der Slowakei, am Sonntag zu Hause gegen Nordirland. Ich bin mal gespannt, ob er da, also ich glaube, gegen die Slowakei, ja, Spielverlauf wird er definitiv reinkommen, weil so viele Optionen gibt es
ja
jetzt gar nicht offensiv.
Ja gut, ist ja auch Sané und so nicht dabei. Gar.
Genau, Modiala ist nicht dabei. Ich glaube, du hast sonst nur Gnabry vorne neben Wirtz.
Also mit anderen Worten, Paul Nebel, Startelf.
Da wäre ich mal vorsichtig. Aber Wunschdenken ist immer erlaubt. Nee, ich bin gespannt am Ende. Ich werde es mir auf jeden Fall reinziehen, weil ich gespannt bin, wie so ein Spieler dann da funktioniert, was der für einen Effekt auch auf die anderen Spieler, auf so eine Dynamik in der Mannschaft hat. Von daher, ja, Slowakei, Nordirland gegen Deutschland jeweils, let's go.
Alle hopp. Und damit entschuldigen wir uns, hätte ich fast gesagt. Wir entschuldigen uns in die Länderspielpause. Nein, wir verabschieden uns natürlich in die Länderspielpause. Ja, die nächste Folge gibt's dann in 2 Wochen, würde ich sagen. Und ansonsten, tschüss.
Ja, genießt das die letzte Zeit und ja, falls sich das Mikrofon anders angehört hat, kann ich wundern, beim nächsten Mal ist es wieder normal.
Heute liegt an der anderen Wohnung natürlich.
Andere Wohnung, andere Mikros, beim nächsten Mal ist wieder alles wie gehabt. Ey, hat Bock gemacht, unser Rendezvous hier.
Natürlich.
In Mainzer Neustadt.
So, schauen wir mal, wie viel wir gequatscht haben.
Boah,
ich sehe. Und
es ist 12.
Ach du Scheiße. Komm, lass es schon 10 Uhr, Allah. Gute Nacht.
Nach aller Marsch.